Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 19. Dezember 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentare, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujiastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo weihte drei BWM-Banken in Jombang Ossiava ein. Die Verlangsamung des Exportes wird nicht von der schwachen Wirtschaftsstruktur hervorgerufen. Bappenas fördert Halal-Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Die Kohlenunternehmer sollten in Downstream-Industrie investieren. Es gibt noch keine wirtschaftliche Nähe zwischen Indonesien und den islamischen Ländern. Bali konnte 87% des Ziels der Besucherzahl ausländischer Touristen erreichen und zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte gestern die Eröffnung von drei sogenannten Mikrowakafbanken BWM im Bezirk Jombang Ossiava ein. Diese drei Banken werden Finanzmittel an Gemeinden in der Umgebung der Islamischen Internationalen Mambaul Ma'arif dan Nyanyar Bahrul Ulum Tambak Beras und Tebu Ireng Weiter Leiten. Presiden Joko Widodo sagte gestern im Präsidentenpalast in Jakarta, dass die Errichtung dieser Banken dazu diene, die Wirtschaft der Bevölkerung durch die Vergrößerung des Finanzzugangs für die Mikro- und kleinständische Unternehmen zu verbessern. Der Präsident Fufot, die Regierung werde mehrere Solo-Banken in islamischen Internationalen in ganz Indonesien errichten. Die Verlangsamung der Exportleistung wird nicht von den schwachen indonesischen Wirtschaftsstruktur hervorgerufen. Das sagte der indonesische Koordinationsminister für Wirtschaft Darmin Nasution gestern in Jakarta. Laut ihm werde der Handelssektor vor allem der Export von den Spannungen des Handelskrieges in den Industrieländern beeinflusst, sodass die Nachfrage sich vermindere. Außerdem steigere sich der Tarif des Einfuhrzolls eines der herausragenden Exportprodukte Indonesiens, nämlich Rohpalmöl in Indien. Rohpalmöl erlebe auch einen Widerstand in europäischen Ländern. In dieser Situation steckt die Regierung weiterhin die Exportleistung, damit sie in der Unsicherheit der globalen Wirtschaft nicht schwach sei. Der indonesische Minister für Nationalaufbauplanung und Leiter der Behörde für Nationalaufbauplanung Bappenas, Bambang Brojonegoro, förderte den Export der halal Nahrungsmittel und Getränkeindustrie, die zurzeit entwickelt werden kann. Das sagte Bambang Brojonegoro gestern in seiner Rede beim Forum des Syariah National Finanzkomitees in Jakarta. Laut ihm sei die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie die beste vorbereitete Industrie im Export und der Produktionskapazität. Einige Unternehmen könnten ihre Fabriken außerhalb des Staates Indonesien bauen. Der Minister erklärte weiter, Indonesien sei zurzeit noch der Importeurland der Halal-Produkte. Daher solle Indonesien in Zukunft der Hauptproduzent der Halal-Produkte werden, die im globalen Handel konkurrieren könnten. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen, Ignatius Jonan, fordert die Bergbauunternehmen auf, nicht nur Kohlen zu graben und verkaufen, sie sollten aber im Downstream-Bergbau investieren. Das sagte Ignatius Jonan gestern in Jakarta. Laut ihm sollten die Bergbauunternehmen ihren Mehrwert vergrößern, damit sie sich weiter entwickeln könnten. Er fuhr fort, dass die Nachbarländer China und Japan Kohle in Flugzeugtreibstoff umwandeln. Dadurch sei der Preis günstiger als After-Treibstoff. Der Minister gab seiner Hoffnung zum Ausdruck, dass die indonesischen Kohlenproduzenten ihren Mehrwert steigern könnten, damit sie Kohlen nicht nur graben und auch dem inländischen Markt verkaufen und exportieren. Die politische und kulturelle Nähe Indonesiens mit den islamischen Ländern in Asien hat noch nicht in der Wirtschaftszusammenarbeit gespiegelt. Es soll eigentlich eine starke Verbindung zwischen Indonesien und den Ländern in Südasien, Zentralasien und Nahen Osten geben. Das sagte der Generaldirektor für Asien, Pazifik und Afrika des indonesischen Außenministeriums, Desra Percaya, gestern bei der öffentlichen Vorlesung an der Islamischen Staatsuniversität Sunan Gunung Jati in Bandung, West Java. Laut ihm seien Südasien, Zentralasien und Nahen Osten der größte Markt mit 35 Ländern mit 3 Milliarden Einwohnern. Der gesamte Handelswert der Republik Indonesien mit 35 Ländern in diesen drei Regionen ist jedoch nur 48% höher als der bilaterale Handel zwischen der Republik Indonesien und den Vereinigten Staaten mit etwa 400 Millionen Einwohnern. Die Provinzregierung von Bali setzt sich zum Ziel, die Besucherzahl ausländischer Touristen in dieser Gottesinsel 2018 6,5 Millionen zu erreichen. Bis November 2018 betrug die Besucherzahl ausländischer Touristen, die über den Flughafen Igusti Ngurah Rai ankamen, 5,62 Millionen oder 87% vom Ziel. Der Generalmanager des Flughafens Igusti Ngurah Rai, Janus Suprayogi, sagte gestern in Bali, dass sich die Besucherzahl ausländischer Touristen 2018 7,31% im Vergleich zum Vorjahr steigere. Er meint, dass mehrere Touristen aus Europa im nächsten Jahr Bali besuchen werden. Den Mehrwert der Qualität von den Touristen zu bekommen, eröffnete man unter anderem die Flugroute Moskau den Pasar dreimal pro Woche. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.432,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.539,05 1,6 rupiah. Der US dollar stand heute bei 14,557 rupiah. Penuncung weather, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute das Thema Rede der 40-jährigen Reform in China, Zeichen der Erweiterung des Handelskrieges mit den USA. China gibt ein Signal, dass es weiterhin einen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten geben würde. Der chinesische Präsident Xi Jinping äußerte dieses Signal gestern in Peking in seiner Rede bei der Gedenkfeier der 40-jährigen Reform in Bambusvorhangland in Anwesenheit der Führer der Kommunistischen Partei Chinas KPCH in der großen Halle des Pekinger Volkes. In seiner Rede betonte der chinesische Präsident, dass keine andere Seite den Kurs der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bestimmen könne. In Washington hat der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, einmal gefordert, dass China seine Handelspraxis einstellen muss, die als unfair gilt. Trump drängte Peking auch, den Diebstahl des Urheberrechts einzustellen und umfassende Reformen durchzuführen. Xi Jinping betonte, es sei kein Zufall, in der Rede des 40-Jahrestages der chinesischen Reform, dass sein Land von niemandem diktiert werden könne. Die Rede des chinesischen Präsidenten ist ein Zeichen dafür, dass das Land mit der größten Einwohnerzahl der Welt auch weiterhin versuchen wird, die globale Rolle der USA zu verschieben. Die Aussage von Xi Jinping, um die Wirtschaftspolitik seines Landes nicht zu diktieren, hat die Haltung und die Position von Peking im Entgegentreten des Handelskrieges mit den Vereinigten Staaten erklärt. Die Bestätigung der guten Haltung sowohl von Donald Trump als auch von Xi Jinping sollte eine Warnung an andere Länder sein. Die Lage und die globale wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2020 vorauszusehen. Wie viele Ökonomen erwarten, wird der Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten der Hauptfaktor für die Abschwächung der weltweiten Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2020 sein? Die Weltwirtschaft im Jahr 2020, insbesondere in den Entwicklungsländern, die China oder die Vereinigten Staaten als Hauptpartner bilden, wird von den Wirtschaftsbeziehungen der beiden Wirtschaftsriesen der Welt beeinflusst. Das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Operation Krai. Am 19. Dezember 1948 begann die Operation Krai. Diese Operation war der Codename für eine niederländische Militäroffensive gegen die neu gegründete Republik Indonesien im Dezember 1941 bis Januar 1949. Bei diesem Angriff wurden die Niederländer das Indonesische Erfasse temporäre Kapital Republik Yogyakarta und beschlagnahmten Indonesische Führer wie republikanischen Präsidenten Soekarno. Das Hauptziel der Operation Krai war schnell zerstören, die Indonesischen Streitkräfte Tentara Nasional Indonesia TNI, die allgemeine Spur hätte gedacht, verzweifelt ihr Kapital zu verteidigen. Allerdings sind die meisten der TNI Yogyakarta verlassen hatte, zu verteidigen Grenze westlich von Yogyakarta von einem anderen niederländischen Militärkampagne. Nach Anhörung der Überraschungsangriff Indonesis Militärkommandant Allgemeine Sudirman ausgestrahlt, schnell Befehl über Funkgeräte. Außerdem forderte Soekarno und andere Führer von Yogyakarta zu evakuieren und kommen sie mit seiner Guerilla-Armee. Nach einer Kabinettssitzung weigerten sie sich und beschlossen, in Yogyakarta zu bleiben. Am 19. Dezember 1984 wurde die Sino-British Joint Declaration von den Premierministern der Volksrepublik China und des Vereinigten Königreichs in Peking unterzeichnet. Die Erklärung trat am 27. Mai 1951 mit der Übergabe der Ratifizierungsdokumente in Kraft und wurde von den Regierungen der Volksrepublik China und Großbritanniens am 12. Juni 1985 bei den Vereinten Nationen registriert. In der Erklärung verkündete die chinesische Regierung, dass sie wieder die Kontrolle über die Souveränität Hongkongs mit Wirkung vom 1. Juli 1997 übernehmen werde und die britische Regierung erklärte gleichzeitig die Übergabe von Hongkong an die Volksrepublik China. Des Weiteren erklärte die chinesische Regierung ihre politische Vorgehensweise bezüglich Hongkongs in diesem Vertrag. Gemäß dem Prinzip ein Land, zwei Systeme, welches zwischen Großbritannien und der Volksrepublik China geschlossen wurde, wird das sozialistische System, welches für die Volksrepublik China steht, nicht für Hongkong gelten. Hongkong wird sondern eine Sonderverwaltungszone, in welcher für die nächsten 50 Jahre das frühere kapitalistische Dulang. In welcher für die nächsten 50 Jahre das frühere kapitalistische System der Stadt sowie der Way of Life der Einwohner Hongkongs erhalten bleiben wird. Die Joint Declaration stellt sicher, dass diese politische Vorgehensweise vertraglich im Grundgesetz Hongkongs festgesetzt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die Petrochemieindustrie in Cilegon wird gebaut. Liebe Zuhörer, die petrochemische Industrie im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar oder 52,5 Trillionen Rupiah, die der Firma Lotte Chemical Indonesia gehört, wird in Cilegon, Banten offiziell gebaut. Die erste Grundsteinlegung wurde vom Indonesian Industrieminister Erlangga Hartarto durchgeführt. In seine Rede sagte der Minister Erlanger, dass die petrochemische Industrie genauso wichtig wie die Stahlindustrie als die Mutter der Industrie sei. Daher müssen eine stabile Umwelt und ein stabiles Geschäftsklima abgesichert werden, damit dieses Projekt erfolgreich implementiert werden kann. Erlanger zufolge werde die petrochemische Industrie nach ihrem Merkmal zu der Art des kapitalintensiv, technologieintensiv und energieintensiven Manufaktursektors kategorisiert, sodass die Regierung dem Sektor eine große Aufmerksamkeit für die nachhaltige Entwicklung senken soll. Erklärte, dass im Plan von Making Indonesia 4.0 die chemische Industrie als einer der Sektoren, der gefordert werden und die Priorität eingeräumt werden muss, damit dieser Sektor das Pionier bei der Anwendung der Industrie Revolution 4.0 werden kann. Aus diesem Grund setzt das seine Investition mit dem Bau der petrochemischen Industrie auf einer Fläche von 100 Hektar realisiert hat. Die petrochemische Industrie verfügt über eine Gesamtproduktionskapazität von 2 Millionen Tonnen Naphtha-Cracker pro Jahr. Dieses Rohmaterial wird dann verarbeitet, um 1 Millionen Tonnen. Dieses Rohmaterial wird dann verarbeitet, um 1 Million Tonnen Ethylen, 520.000 Tonnen Propylen, 400.000 Tonnen Polypropylen und andere Derivate mit dem hohen Mehrwert herzustellen. Die Produktion von PT Lotte Chemical Indonesia soll die inländische und globale Nachfrage erfüllen. Voraussichtlich kann das Infrastrukturentwicklungsprojekt etwa direkte 1.500 Arbeiter und indirekte 4.000 Arbeiter im Zeitraum 2019 bis 2023 anstellen. Man ist davon überzeugt, dass dies die Wirtschaft Indonesiens grundlegend steigern und die Devisen vor Importsubstitutionen einsparen sowie die Handelsbilanz verbessern könne. Erlanger ist der Meinung, dass die Produktion der petrochemischen Industrie die Verringerung des Imports von petrochemischen Produkten um mindestens 50% unterstützen könne. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Projekt die Verwendung lokaler Komponenten den Vorrang geben konnte. Einschließlich die Arbeiter, die an diesem Projekt beteiligt werden, müssen vom Inland bevorzugt werden. Soweit unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reiseziele, die Küche, Kunst und Kultur Indonesiens berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir eine Reise in die Insel Lombok der Provinz West Nusa Tenggara machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lombok ist eine Insel in der Provinz West Nusa Tenggara. Außer Bali ist die Insel Lombok das Lieblingsreiseziel in Indonesien. Meistens ist die Bevölkerung auf der Insel Lombok die Muslime. Der Rest ist die Christen, die Hindus, die Buddhisten und die konfuzianische Gemeinde. Sie können aber in Harmonie koexistieren. Die Toleranz zwischen den Religionsgemeinden auf der Insel ist sehr stark. Einer der Beweise dafür ist die hinduistische Tempel namens Puralingsar. Der Tempel Puralingsar ist ein Symbol für das harmonische Leben zwischen den Muslimen und den hinduistischen Gemeinden auf Lombok. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tempel Puralingsar liegt im Dorf Lingsar im Bezirk West Lombok. Puralingsar ist der größte Tempel auf Lombok, der im Jahre 1741 von dem König Anak Agung Ketut Karangasem gebaut wurde. Er ist ein Symbol für die Einheit der Lombok-Gemeinschaft und auch der heiligste Tempel auf Lombok. In dieser Tempel haben alle Menschen den gleichen Status. Der Tempel ist 26 Hektar groß. Um das harmonische Leben in diesem Dorf zu erhalten, muss man den schriftlichen Regeln gehorchen. Die hinduistischen Gemeinden sind verboten, Schweinfleisch als Opfergabe für die hinduistischen Götter zu dem Tempel mitzubringen. Inzwischen sind die Muslime verboten, in diesem Dorf während des islamischen Opferfests die Kuh zu schlachten, da die hinduistischen Gemeinde die Kuh für ein heiliges Tier halten. Die Toleranz ist der Ball der Einheit auf Lombok. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Tempel Puralingsar führen die Muslime aus dem Volksstamm Sasa und die hinduistische Gemeinde eine traditionelle Zeremonie namens Perang Topat Duh. Während der traditionellen Zeremonie Perang Topat werfen die Gemeinden beider Regionen Ketupat gegeneinander. Ketupat ist der in Palmblatt geworfen, gedämpfte Reis. Durch die Zeremonie mochten sie bei dem Gott für das harmonische Leben und reichliches Glück sich bedanken. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Besucher müssen gelben Schal tragen. Dies zeigt, dass die Besucher den Tempel respektiert und die Heiligkeit dieses Tempels erhalten möchten. In diesem Tempel befinden sich 9 Brunnen. Es ist ein Symbol für Wali Songo oder die 9 Verbreiter des Islams auf Java. In diesen Brunnen dürfen die Muslime rituelle Waschung vor dem Gebet oder Wudu machen. Die dortigen Bürger glauben, dass die Brunnen das Glück und die Gnade sowie den Erfolg für sie bringen können. In der Brunnen liegen in der oberen Seite des Tempels und der Rest liegt in der unteren Seite des Tempels. In diesem Tempel bauten die hinduistischen Gemeinden einen Teich, um dem Vishnu-Gott zu ehren. Der Teich ist mehr als 6000 Quadratmeter groß. Er heißt Telaga Ageng. Die Besucher müssen die Fische in diesem Teich erst rufen, wenn sie die Fische sehen möchten. Um den Tempel Puralingsar zu besuchen, fahren sie von dem Terminal Bertais mit allgemeinen Verkehrsmitteln nach Narmada. Die Transportkosten sind nur 3.000 Rupiah. Fahren sie von Narmada zu dem Tempel Lingsar mit einem anderen allgemeinen Verkehrsmittel weiter. Die Transportkosten sind auch nur 3.000 Rupiah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
In unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen, mari berbahasa Indonesia, stellen wir Ihnen einige neue Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen Voice of Indonesia, des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Pukul setengah lima, auf Deutsch halb fünf. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen ein Gespräch über das Thema Pukul setengah lima, auf Deutsch halb fünf, vorstellen. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. Die Personen Toni und Dinda. Der Ort, das Haus von Joko. Die Hintergrundsituation. Dinda und Toni diskutieren über die Erfahrung von Toni beim Genießen des Sonneneingangs vom Gipfel des Tempels Borobudur.
Kemarin dari hotel, pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul setengah lima pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak candi Borobudur. Pukul lima lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch mit dem Thema Pukul setengah lima auf Deutsch halb fünf gehört haben, werden wir Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie diese wiederholen. Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Auf Deutsch. Wie viel Uhr bist du gestern vom Hotel zum Tempel gegangen? Kira-kira pukul setengah lima pagi. Kira-kira pukul setengah lima pagi. Auf Deutsch. Etwa halb fünf morgen. 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. Auf Deutsch. Nach 30 Minuten bin ich im Gipfel des Tempels Borobudur angekommen. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Auf Deutsch. Etwa 5 Uhr geht die Sonne hinter den Bergen hervor. Indah sekali. Indah sekali. Auf Deutsch. Sehr schön. Im Dialog zwischen Toni und Dinda fragt Dinda über die Abfahrtzeit von Toni zum Tempel. Tony beantwortet, kira-kira pukul 4:30 pagi. Kira-kira pukul 4:30 pagi. Auf Deutsch, etwa 4:30 morgen. Die Phrase pukul 4:30 pagi hat die gleiche Bedeutung. Mit der Phrase pukul 4:30 menit. Pukul 4:30 menit of Deutsch, 4:30 minute. Es gibt einige Ausdrücke, die Sie anwenden können, die Zeit zu erklären. Beispiel: Pukul 4:30 menit. Pukul 4:30 menit of Deutsch, 4:30 minute. Pukul 4:30. Pukul 4:30 of Deutsch, 4:30 minute. Pukul 4:30. Pukul 4:30 of Deutsch, 4:30. Pukul 4:45 menit. Pukul 4:45 menit of Deutsch, 4:45. Pukul 4:45. Pukul 4:45 of Deutsch, 4:45. Pukul 5:15 menit. Pukul 5:15 menit of Deutsch, 4:15. Pukul 5:15. Pukul 5:15 of Deutsch, 4:15. Im informeller Gespräch nennt man die Minute manchmal nicht. Im Dialog sagte Tony, 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur of Deutsch. Nach 30 Minuten bin ich im Gipfel des Tempels Borobudur angekommen. Durch den Ausdruck von Tony kann man andere Möglichkeit die Zeit zu nennen, indem man die Dauer der Zeit zu erwähnen, die vom Wort kemudian auf Deutsch danach oder sebelumnya auf Deutsch vorher befolgt wird. Beispiel: Saya pergi pukul 6. Saya pergi pukul 6. Auf Deutsch: Ich gehe 6 Uhr. 20 menit kemudian saya tiba di sana. 20 menit kemudian saya tiba di sana. Auf Deutsch: Nach 30 Minuten bin ich dort angekommen. Andere Beispiele: Saya pergi pukul 7. Saya pergi pukul 7. Auf Deutsch: Ich gehe 7 Uhr. 1 jam sebelumnya saya berolahraga. 1 jam sebelumnya saya berolahraga. Auf Deutsch: Vor einer Stunde treibe ich Sport.
Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, lass uns das Gespräch nochmals anhören.
Kemarin dari hotel, pergi ke Candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 4:30 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören, sampai jumpa.
Musik Regenbogen, präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer, RRI WCF ist Voice of Indonesia. In unserem heutigen Programm Musik Regenbogen möchten wir Ihnen die Indonesia Poplieder präsentieren. Diese Lieder werden von der Musikgruppe Stereomatic gesungen. Am Anfang des Programms hören Sie das Lied Pergi Jauh. Gute Unterhaltung. Sie haben gerade das Lied Pergi Jauh von Stereomantik gehört. Das Lied Pergi Jauh erzählt über die Enttäuschung von einer Frau, weil ihre Liebe nutzlos beendet. Neben in der Lyrik wird die Enttäuschung von Stereomantik im ihren Vokalstil vorgestellt. Trotzdem hört man die Musikbegleitung dieses Liedes fröhlich hat. Dadurch gibt es einen ironischen Eindruck in diesem Lied. Stereomantik ist eine Musikgruppe aus Jakarta. Diese Gruppe wurde seit 2006 gegründet. Anfang besteht diese Gruppe aus zwei Personen, Arul als Electronic Synthesizer und Gitarrist und Maria Ferrari als Sängerin. Beide spielt die elektronische Popmusik. Der Name Stereomantik stammt aus dem Wort Stereo, das das Balance bedeutet, und Romantik bedeutet romantisch. Die Gruppe Stereomantik ist eine Duo-Gruppe, die romantische Werke in der Musik und Lyrik gemacht hat. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied von Stereomantik mit dem Titel Insomnia, auf Deutsch Insomni. Viel Spaß beim Zuhören. Das war das Lied mit dem Titel Insomnia von Stereomantik. Dieses Lied steht im dritten Album von Stereomantik mit dem Titel Golden Sun and Silver Moon. Dieses Lied ist traurig. Es wird aber der fröhlichen Musik begleitet. Die Lyrik des Liedes erzählt über die schlechte Erinnerung. Obwohl diese Erinnerung schon 2 Jahren vorbei ist, ist diese Erinnerung noch da. Im Jahre 2011 erreichte die Gruppe Stereomantik die Lieder mit akustischen Nuancen. Um die Änderung des Genres ihrer Werke zu unterstützen, arbeitet diese Gruppe mit den anderen Musikspielern, wie Uka als Trommelspieler, Artie Smith als Bassist, Sony as Flötenspieler, Seno as Trompeter und Jolie as Tromboner zusammen. Die Schallplattenmusik dulang. Die Schallplattenmusik und die Musikaufführung von Stromantik bekommen positive Reaktionen von den indonesischen Musikliebhabern. Liebe Musikfreunde, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie das neueste Lied von Stromantik mit dem Titel 11.11 oder auf Deutsch 11.11, das im November 2018 veröffentlicht wurde. Die Gruppe Stereomantik spielte wieder in diesem Lied mit ihrem elektronischen Genre. Auf Wiederhören.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525. Oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.